ARD Sounds.
Bayerisches Feuilleton. Bayern echt anders erzählt. Ein Podcast von Bayern 2. Neue Folgen immer freitags in ARD Sounds.
Die folgende Geschichte hat sich so oder zumindest so ähnlich zugetragen. Überliefert ist sie aus zeitgenössischen Berichten. Weil es kein Audiomaterial und keine Zeitzeugen mehr gibt, erzählen wir die Geschichte auf Grundlage dieser Quellen und helfen dramaturgisch verdichtet hier und da ein kleines bisschen nach. Aber wirklich nur ein bisschen.
Es ist der 3. Oktober 1977. In wenigen Minuten wird am Frankfurter Flughafen die nächste Maschine nach San Francisco abheben. Unter den Passagieren ist auch ein 49-jähriger Mann aus Bayern. Leicht untersetzt, ein rundlicher Kopf mit freundlichem Gesicht. Sein Name? Erwin Kreuz. Er ist aufgeregt, gespannt, vielleicht auch ein bisschen nervös. Denn das hier ist sein erster Langstreckenflug. Zuvor war er nur ein einziges Mal geflogen, nach Berlin. Das hier wird sein erstes Abenteuer auf einem anderen Kontinent. Er kommt aus Adelsried, einem kleinen Ort in der Nähe von Augsburg. Dort arbeitet er als Bierbrauer für eine regionale, mittelgroße Brauerei. Erwin Kreuz ist mit seinen 49 Jahren immer noch Junggeselle, hat keine Kinder. Jetzt, zu seinem 50. Geburtstag, will er sich dieses ganz besondere Geschenk machen. Eine Reise nach San Francisco. Was er noch nicht weiß? Diese Reise wird eine sein, die er so niemals hätte planen können. Und die sein Leben und das vieler anderer verändern wird.
Ab in die Irre. Erwin Kreuz und die Kunst des Umwegs. Ein bayerisches Feuilleton von Ralf Glander.
Im Flugzeug dauert es nicht lange und Erwin wird müde. Während die Turbinen des Fliegers monoton summen, döst Erwin friedlich ein. Träumt er schon von der Golden Gate Bridge? Von der Gefängnisinsel Alcatraz? Von den ikonischen San Francisco-Bildern, die er aus Zeitschriften, Filmen und Serien kennt?
In den 70er Jahren, den 60er Jahren ist natürlich das Reisen mit der Faszination durch die amerikanisch geprägte Gegenkultur, also durch die Unterhaltungsindustrie der Gegenkultur, extrem eng verschränkt.
Valentin Gröbner ist Historiker, Kulturwissenschaftler und Autor mehrerer Bücher über die Geschichte und die Bedeutung des Reisens.
Es reicht, wenn Sie sich irgendwelche Filme anschauen, ab den 1950er Jahren, erst recht ab den 1960er Jahren. Da ist immer von der Reise als dem Entkommen die Rede. Man trifft dann auch auf der Reise den richtigen Mann, die richtige Frau und dann wird alles gut. Das heißt, das Reisen hat ganz viele Skripts aus der Unterhaltungskultur, denen man als Fernseh- und Kino- und Romankonsument spätestens ab dem Ende der 1950er Jahre gar nicht mehr entkommt. Das ist allgegenwärtig. Und den Rest macht die Popmusik aus dem Radio.
Erwin Kreuz öffnet die Augen. Die Maschine steht still. Rund um ihn herum erheben sich die anderen Passagiere aus ihren Sitzen, ziehen ihre Koffer aus den Fächern, verlassen das Flugzeug. Eine Flugbegleiterin geht an Erwin vorbei. Ihr Lächeln trifft seinen immer noch verschlafenen Blick.
Have a nice time in San Francisco.
Na dann. Erwin Kreuz verlässt ebenfalls das Flugzeug. Er nimmt sein Gepäck und geht zur Passkontrolle. Draußen ist es etwas kalt und windig. Dieses San Francisco hat sich Erwin Kreuz im Oktober eigentlich wärmer vorgestellt. Er winkt ein Taxi heran. Da seine Englischkenntnisse sehr überschaubar sind, kann er dem Taxifahrer nur ein Wort nennen: Sleep. Der Taxifahrer nickt freundlich und fährt Erwin Kreutz zu einem einfachen, aber gemütlichen Hotel. Der Brauer blickt aus dem Fenster auf die dunklen Straßen. San Francisco also. Dann legt er sich aufs Bett und schließt die Augen. Seine Reise hat begonnen. Allerdings nicht da, wo er eigentlich hin wollte. Was er zu diesem Zeitpunkt nämlich noch nicht weiß, er ist gar nicht in San Francisco. Erwin Kreutz ist in Bangor, einer kleinen Stadt im Bundesstaat Maine. Fast 6000 Kilometer entfernt von der Golden Gate Bridge, die er unbedingt sehen wollte. Das Flugzeug hatte hier nur einen Zwischenstopp zum Tanken gemacht. Die Flugbegleiterin? Die ging einfach nur in den Feierabend. Doch das alles hat Erwin Kreutz missverstanden. Am nächsten Morgen ist er sich deshalb absolut sicher. Er ist in San Francisco.
Heute zählen die Deutschen zu den reisefreudigsten Nationen der Welt. Im Jahr 2024 haben Menschen aus Deutschland insgesamt etwa 277 Millionen mehrtägige Reisen mit mindestens einer Übernachtung unternommen. Das war natürlich nicht immer so. Vor etwa 200 Jahren ist Reisen noch einer kleinen Elite vorbehalten. Wohlhabende Bürger, Adlige oder Studenten, die aus Bildungs- oder Standesgründen unterwegs sind. Im 19. Jahrhundert verändert die Industrialisierung die Reisemöglichkeiten grundlegend. Eisenbahn und Dampfschiffe machen das Reisen schneller und günstiger. Plötzlich können auch Menschen Strecken zurücklegen, für die das zuvor unvorstellbar war.
In den 1920er Jahren machen die italienischen Faschisten Urlaub für alle zu einem ihrer Slogans. Und die Nazis kopieren das nach der Machtergreifung sofort und beginnen mit staatlicher Unterstützung Ferienheime einzurichten, selbstverständlich nur für die richtigen Deutschen und nicht für die, die politisch unliebsam sind, und machen den Slogan der nationalen Pflicht zum Ferienmachen, stellen den ins Zentrum von nationalsozialistischer Propaganda. 1937, vor dem Krieg, vermitteln die Reisebüros mehr als 10 Millionen Reisen in Deutschland. Und das ist die Vorgeschichte der deutschen Lust am Reisen, die normalerweise nicht so gern erzählt wird. Nämlich, dass das ein genuin faschistisches Volksaufmunterungsprogramm war im Namen der nationalen Arbeits- und Leistungskraft.
Nein, mit dieser Vorgeschichte wollen sich die zahlreichen Deutschen, die dann in den Wirtschaftswunderjahren der 1950er ihren neu erworbenen, noch ziemlich weißen Wohlstandsbauch an italienischen Mittelmeerstränden bräunen, wohl eher nicht auseinandersetzen. Jetzt wird aus italienischer Dolce Vita Deutsche Vita. Jedenfalls für 2 Wochen im Jahr. Reisen, das ist jetzt ein Lebensgefühl. Eine kulturelle Praxis. Etwas, das man sich verdient hat. Der Urlaub wird zu einem festen Bestandteil des Jahresablaufs. Es lockt die Pauschalreise.
Den Südatlantik zu Nettopreisen. Im Jet ankommen wie die Prominenz. Sie fliegen dem Grippewetter einfach davon. 30 Tonnen Düsenschub bringen die nötige Fluchtgeschwindigkeit.
Die Selbstverständlichkeit von das haben wir uns verdient oder unsere Ferien in Deutschland ist ein Produkt der Nachkriegskonjunktur und der immer großzügigeren Urlaubsregelungen, die dann ab den 60er Jahren immer stärker greifen. Das heißt, die Leute hatten einerseits mehr Geld und andererseits mehr Zeit und waren von ihren Eltern her gewohnt an die Tradition des Sommerurlaubs, der großen Reise.
Reisen ist nicht nur eine Frage von Geld und Mobilität. Es ist schon immer auch eine Frage der Bilder gewesen, die wir von der großen, weiten Welt in uns tragen. Und vor allem, wie sie uns vermittelt werden. Bereits im 19. Jahrhundert gibt es die ersten modernen Reiseführer. Ein prominentes Beispiel ist der Baedeker, dessen erste Bände in den 1830er Jahren von Karl Baedeker herausgegeben werden. Die Bücher enthalten detaillierte Beschreibungen, Karten und Stadtpläne, aber kaum Bilder. Die meisten Orte müssen sich Reisende dann auch selbst vorstellen. Erst im frühen 20. Jahrhundert lassen sich Bilder fremder Länder günstig und massenhaft in Zeitschriften drucken.
Und die bringen selbstverständlich aus der Lust des Publikums heraus und aus der Lust an den spektakulären Bildern heraus ja auch ununterbrochen Geschichten über touristische Reisen. Das heißt, als Medienkonsument ist man auch gleichzeitig ein Konsument von Reisegeschichten, ganz egal, was man liest. Und dann kommt der Fernseher.
Die Bilder in Zeitschriften und im Fernsehen formen bei den Lesern nicht nur Sehnsüchte nach fernen Ländern, sie beeinflussen auch das Urlauben im eigenen Land. Zu dieser Zeit locken die bayerischen Alpen. Schon in den 1950er Jahren knüpft der bayerische Tourismus an die Vorkriegszeiten an. Bayern bietet den Deutschen idyllische Wanderwege, klare Seen, Erholung und Tradition. Und sehr wahrscheinlich auch das Ausleben eines durch die Schrecken des Zweiten Weltkriegs schamvoll unterdrückten Heimatgefühls. Ein Gefühl, das auch in den damals so populären Heimatfilmen mit aller Vehemenz reanimiert und zelebriert wird. Diese unbeschwerte Heimatduseligkeit erlebt der Adelsrieder Erwin Kreutz tagtäglich quasi vor seiner eigenen Haustür. Zieht es ihn deshalb im Herbst 1977 nach San Francisco, der Hippie-Metropole an der Westküste der USA. If you're going to San Francisco. Beziehungsweise nach Bangor. Nur, das weiß er zunächst gar nicht.
Nun aber wundert sich Erwin Kreutz doch langsam. Er ist jetzt seit 4 Tagen hier. Und die Golden Gate Bridge ist einfach nirgends zu finden. Gefühlt ist er die ganze Stadt schon mehrere Male abgegangen, aber diese Brücke ist einfach nicht in Sicht. Genauso wenig wie die Gefängnisinsel in der Bucht. Immerhin, Erwin Kreutz entdeckt auf seinen Spaziergängen 3 chinesische Restaurants. Das muss wohl Chinatown sein. Und auch sonst wirkt hier alles schon sehr amerikanisch. Gut, ohne solide Englischkenntnisse ist es natürlich schwer, sich mal eben durchzufragen. Schließlich hält er nur noch eine Möglichkeit für plausibel. Er ist in einem Vorort von San Francisco gelandet. Das würde auch den Namen seines Hotels erklären. Bangor House Hotel. Natürlich! Bangor muss ein Vorort sein. Ganz klare Sache. Nun reicht es, Erwin Kreutz. Ein Taxi muss her. Erwin Kreutz sagt dem Taxifahrer in nicht genau überliefertem Denglisch, dass er in die Innenstadt von San Francisco möchte. Der Fahrer schüttelt lachend den Kopf und fährt davon. Erwin Kreutz versteht gar nichts mehr. Was macht der echte Bayer in so einem Moment? Er trinkt ein Bier. Nicht im Wirtshaus, sondern im Pub. Dort bleibt er hartnäckig und versucht weiter herauszufinden, wo dieses San Francisco sein könnte. Deutsch, San Francisco, Brücke, Gefängnis oder so ähnlich. Die Bedienung im Pub hat schließlich eine Idee. Sie kontaktiert Gertrude und Kenneth Romine, die beide Deutsch sprechen. Das Paar kommt sofort, um Erwin Kreutz zu treffen und bringt ihn ins Black Rose, ihr deutsch-amerikanisches Restaurant in Old Town. Holzvertäfelte Wände, Kuckucksuhr, Bierkrüge. Hier fühlt sich Erwin Kreutz fast wieder horm. Gertrude hört sich seine Geschichte an und erklärt ihm vorsichtig, was los ist. Und vor allem, wo er wirklich ist. Als Erwin Kreutz endlich begreift, warum San Francisco nicht wie San Francisco aussieht, entfährt ihm ein nicht überlieferter bayerischer Fluch. Wie konnte ihm denn so etwas passieren? Das hatte er sich alles ganz anders vorgestellt.
Reisen beginnt schon, bevor wir uns physisch an einen Ort bewegen. Und zwar im Kopf. Die Welt, die wir bereisen, existiert zunächst als individuelles Bild, Erwartung, Projektion. Jede Stadt, jeder Ort wird so zum Kunstwerk unserer Vorstellungskraft, bevor wir ihn überhaupt betreten. Mit solchen Vorstellungen reiste auch Erwin Kreutz nach San Francisco. Und die ließ er sich in den ersten Tagen nicht nehmen. Nicht von fehlenden Brücken, nicht von der falschen Küste, nicht von der unstimmigen Geografie. Obwohl eigentlich alles um ihn herum darauf hindeutete, dass er sich an einem völlig falschen Ort aufhielt.
Also zunächst mal ist zu sagen, dass Wahrnehmungen im Allgemeinen, ob beim Reisen oder auch im Straßenverkehr oder im Alltag, was ganz anderes sind als reine Registrierungen dessen, was objektiv der Fall ist oder so, nicht?
Eva Schürmann ist Professorin für Philosophie an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Philosophie der Wahrnehmung.
Wahrnehmen heißt immer, also sagen wir hören oder sehen, ist immer vielfältig verwoben mit anderen mentalen Prozessen. Also Erwartungen, Erinnerungen, Ergänzungen, die man einfach stillschweigend vornimmt. Mentale Zustände wie Glaubenssätze und eben auch Vorstellungen.
Erwin Kreutz hatte sicherlich eine klare Vorstellung von San Francisco, seine eigene. In Bangor führte sie zwar zu Verwunderung, aber nicht sofort zu Enttäuschung. Was folgt, war zunächst ein unbeirrbares Weitergehen. Für Kreutz war San Francisco vermutlich weniger eine geografische Koordinate als ein Versprechen. Ein Versprechen, das er auf die Realität projizierte.
Ich denke, man kann sagen, die Vorstellungen sind da in gewisser Weise stabiler als die Wahrnehmung, beziehungsweise lassen sich durch die Wahrnehmungen nur sehr träge korrigieren. Ja? Und es gibt auch viele interessante Philosophen, die dazu was gesagt haben. Wittgenstein zum Beispiel, ein wichtiger Philosoph des 20. Jahrhunderts, ja, hat so eine schöne Formulierung geprägt, wo er schreibt, die Idee sitzt gleichsam, Idee ist in gewisser Hinsicht ein anderes Wort für Vorstellung, die Idee sitzt wie eine Brille auf der Nase, wir kommen gar nicht auf den Gedanken, sie abzusetzen. Ja? Und durch so eine Vorstellungsbrille muss also dieser Mensch geschaut haben und war deswegen ziemlich lange der Überzeugung, an einem ganz anderen Ort zu sein.
Vorstellungen ordnen die Welt noch bevor wir sie wahrnehmen. Nicht nur Erwin Kreutz. Wir alle tragen solche Vorstellungsbrillen auf der Nase. Sie bestimmen, was uns auffällt und was wir übersehen. Sie erklären, was noch nicht passt und versprechen, dass dort, wo gerade noch eine Leerstelle ist, später etwas erscheinen wird. Für den Philosophen Arthur Schopenhauer gilt sogar, die Welt ist meine Vorstellung.
Er meinte eben, dass das, was wir Welt nennen, also Außenwelt, Realität, Tatsachenwelt, ja, dieses, dass das auf sozusagen zwei Säulen stünde, nämlich auf dem, was er Wille nennt, und das andere Standbein ist Vorstellung. Und mit Vorstellung meint er eben all die Ideen, die sich ein Subjekt von der Welt macht. Und er geht eben so weit zu sagen, die Welt ist gar nichts anderes als unsere Ideen von ihr.
Reisen ist kein bloßes Sich-Verlagern im Raum. Es ist ein Experiment mit den eigenen Vorstellungen. Wer reist, trifft auf eine Welt, die schon vorinterpretiert ist. Zu Erwin Kreutz' Zeiten waren das Prospekte, Illustrierte, Filme, Serien, Nachrichten. Heute kommen Social Media, Google Maps und unzählige Reiseberichte hinzu. Der Blick des Reisenden ist nie unschuldig. Er sucht Bestätigung, Anknüpfungspunkte, Wiedererkennbares. Genau darin liegt das Paradox. Wir reisen, um Neues zu erleben und nehmen zunächst vor allem wahr, was zu unseren Erwartungen passt. Im Fall von Erwin Kreutz wird die Realität von Bangor so lange eingeordnet, übersetzt und transformiert, bis alles in sein Bild von San Francisco passt. Erwin Kreutz bewegt sich durch die Stadt. Er sieht, hört, riecht, schwitzt, friert. Sein Körper ist angekommen und reagiert auf den Ortswechsel. Dass hier an dem Ort vieles für ihn nicht passt, muss deshalb nicht heißen, dass die Vorstellung falsch ist. Es kann auch heißen, dass sie noch nicht vollständig eingelöst ist. Seine Vorstellung von San Francisco ist nicht falsch. Er sitzt nur der Illusion auf, in San Francisco zu sein, während er faktisch in Bangor ist.
Dieser Kreutz hatte nicht nur die Vorstellung, sondern offenbar die Illusion, in San Francisco zu sein, während er ganz woanders war. Nicht? Das Prinzip, dass wir in Vorstellungswelten leben, das sollten wir nicht vorschnell als Illusion diskreditieren. Weil um über eine Illusion ein Urteil fällen zu können, müsste man sozusagen so eine übergeordnete metatheoretische Perspektive haben, ja, von der aus man Irrtum und Wahrheit, Täuschung und eine richtige Wahrnehmung und so voneinander unterscheiden könnte. Und das ist nicht die Perspektive der erlebenden Person.
Wenn wir reisen, begegnen wir Orten nie neutral. Ein Ort ist nicht einfach da, er erscheint uns auf individuelle Weise. Schon bevor wir ihn betreten, haben wir Vorstellungen. Warm oder kalt, freundlich oder abweisend, lebendig oder ruhig. Sie strukturieren unsere Wahrnehmung und bestimmen, worauf wir achten und was wir übersehen. Wir bewegen uns also nicht nur durch den Ort, sondern durch unsere Erwartungen. Und die werden bestätigt, korrigiert, übertroffen oder enttäuscht.
Mein Vater hatte mir erzählt, weil ich ja nicht so gerne in Häusern, sondern gerne draußen in der Natur war, hat er mir von diesem Land erzählt.
Carmen Rohrbach kennt das gut. Die Biologin und Reiseautorin hat unzählige Länder bereist. Zu Fuß durch Wüsten, mit dem Boot über Flüsse, durch Gegenden und Grenzgebiete ohne Schilder. Eine ihrer frühesten Vorstellungen von einem fernen Ort wurde ihr von ihrem Vater eingepflanzt, der ihr von diesem Ort schon als Kind erzählt hat.
Von der Mongolei. Und das war für mich schon so das Wort, ein Traumwort. So mit 5 Jahren hat da meine Fantasie mir das schon so vorgespiegelt, wie mein Vater mir das erzählt hat. Später dann, als ich dorthin reisen konnte, als ich in Westdeutschland lebte, dachte ich, nein, das war mein erstes Sehnsuchtsland. Das habe ich mir jetzt so toll vorgestellt. Da wäre ich nur enttäuscht, wenn ich dahin komme. Weil die Fantasie bei uns Menschen ja oft viel größer ist als die Wirklichkeit. Wir stellen uns manches so ganz fantastisch vor. Dachte ich, nein, da reise ich dann doch nicht mehr hin. Das will ich nicht, diese Enttäuschung. Aber ich bin ein neugieriger Mensch und hat's mich dann doch dorthin gezogen. Und da war mal wirklich die Wirklichkeit großartiger, als was ich mir vorher vorgestellt hatte. Das hatte ich mir eben gar nicht so vorstellen können. Da fehlten eben die Informationen.
Diese Informationen fehlten Erwin Kreutz zwar nicht, aber dafür die Sprachkenntnisse. Übrigens wohnt Carmen Rohrbach seit einem Jahr in Adelsried. Genau. Dem Adelsried, von wo aus 1977 auch Erwin Kreutz seine USA-Reise antrat.
Ich habe natürlich, als das Thema jetzt mir gestellt wurde, gleich nachgefragt bei den sogenannten Ureinwohnern, also bei den echten Adelsriedern. Und die haben gesagt, ja, das ist doch der Olli gewesen. Also er lebt nicht mehr, aber er ist noch immer bekannt. Und ich habe dann gleich gefragt, wisst ihr auch, was er da Tolles erlebt hat? Ja, da war wohl da was in Amerika.
Genau, da war was in Amerika beim Olli. Ganz offensichtlich sein Spitzname, unter dem man Erwin Kreutz bis heute in Adelsried kennt. Wir werden ihn hier aber weiterhin Erwin nennen. Und zu Erwins Irrtum sieht Carmen Rohrbach eine Parallele in ihrem eigenen Leben. Im Alter von 25 Jahren unternimmt sie einen Fluchtversuch aus der DDR über die Ostsee Richtung Dänemark.
Ich bin Biologin und wollte in Dschungel, in die Wüste, überall eben Forschungen machen. Am liebsten auf den Galapagos-Inseln. Da hatte ich nämlich mit 12 Jahren einen Film gesehen. Deswegen bin ich geflüchtet. Die Flucht ist nicht gelungen. Ich bin im Gefängnis gelandet. Also was ganz Negatives, so ähnlich wie bei dem Herrn Kreutz, als es eben nicht geklappt hat. Aber dann hat Westdeutschland mich freigekauft. Ich kam an das Max-Planck-Institut in Sewiesen, wo der Konrad Lorenz, der Gänsevater, gewesen ist. Und die haben mich dann zu den Galapagos-Inseln geschickt. Ein Jahr konnte ich dort an den Meerechsen forschen. Also es ist eine Geschichte, wo ich denke, das klingt so unwirklich, dass sowas gelingen kann. Also eigentlich so ein bisschen so eine Parallele.
Oktober 1977. In der Regionalzeitung Bangor Daily News erscheint ein bemerkenswerter Artikel. Die Schlagzeile:
Golden Gate Bound German visits Bangor by mistake. Ein Deutscher auf dem Weg zur Golden Gate Bridge besucht irrtümlich Bangor. Es gefällt ihm hier, sagte Mrs. Romine, er habe ihr erzählt, dass alle in Bangor sehr freundlich gewesen seien und ihn trotz der Sprachbarriere niemand ausgenutzt habe. Am Montag nahmen die Romines Kreutz mit an die Küste und seitdem erkundet er weiterhin die Umgebung auf eigene Faust.
Dieser Artikel macht Erwin Kreutz in Bangor über Nacht zum Star. Und er kann gar nicht so schnell USA auf Englisch buchstabieren, wie aus seinem skurrilen Irrtum plötzlich ein Bavarian American Dream wird. Die ganze Stadt will den irrlichternden Bierbrauer kennenlernen. Erwin Kreutz wird von amerikanischer Freundlichkeit überrollt wie von einem riesigen Bierfass. Fremde laden ihn zum Essen ein und zeigen ihm stolz ihre Stadt. Die lokale Presse ist begeistert und berichtet fortan über jedes Detail von Erwins Bangor-Reise. Der Rotary Club, ein lokaler Verein für gemeinnützige Projekte, ernennt Erwin Kreutz zum Ehrenmitglied. Kurz darauf wird er auch Ehrenhäuptling der Penobscot-Indianer. Die Aufnahme ehrt seine Freundlichkeit und Offenheit und feiert die Verbindung zwischen Menschen verschiedener Herkunft. Erwins 50. Geburtstag wird ein richtiges Ereignis. Am Nachmittag feiert er in einem bekannten Burger-Restaurant und darf dort selbst die amerikanischen Fleischpflanzer braten.
Open wide, America! Burger Chef's got thick, juicy, terrific burgers for you. 100% all beef.
Am Abend geht es dann ins Black Rose. Das deutsch-amerikanische Restaurant des Ehepaars Romain, das Erwin in Bangor als erstes geholfen hat. Es wird eine wilde Nacht. Viel Bier, viel bayerisch-amerikanische Gaudi und angeblich sogar 3 Heiratsanträge für Erwin Kreutz. Warum er sie ablehnt, ist nicht bekannt. Vielleicht hat er nicht ganz verstanden, was die Damen von ihm wollen. Egal, für amoröse Gspasetteln ist sowieso keine Zeit. Erwin bekommt vom Bürgermeister von Bangor den symbolischen Schlüssel der Stadt überreicht. Und ein freundliches Ehepaar aus der Gegend schenkt ihm ein kleines, immerhin 4000 Quadratmeter großes Stück Land. In nur wenigen Wochen wird aus dem verirrten Touristen Erwin Kreutz der wohl bekannteste Mensch von Bangor. Der Gouverneur von Maine, James B. Longley, lädt Erwin Kreutz in die Hauptstadt Augusta ein und richtet ein kleines Fest für ihn aus.
Durch Missgeschick, Unerfahrenheit und pure Verwirrung findet sich Erwin auf einer Reise wieder, die er nie geplant hätte und die er sich vermutlich niemals hätte vorstellen können.
Normal verlaufende Reisen hinterlassen in den allermeisten Fällen bei den allermeisten von uns keine Spuren. Wir fliegen nach San Francisco, schauen uns die Golden Gate Bridge an, kommen zurück. Und unser Leben läuft mehr oder weniger genauso weiter wie vorher. Es braucht das Missverständnis und das Verlorengehen und übrigens auch die Hilfe von freundlichen Leuten, die man vorher nicht kannte, damit eine solche Reise eine Wirkung hat und eine neue Geschichte erzeugt. Und das ist das Nette an der Sache mit Erwin Kreutz. Das heißt, weil er etwas falsch macht, gerät er in eine Situation, in die vor ihm noch niemand gekommen ist, und davon hat er was.
Erwin wird vom gewöhnlichen Urlauber zum unfreiwilligen Individualreisenden, zu einem regelrechten Verirrungskünstler. Seine Reise lebt vom Unvorhergesehenen, vom Zufall als Motor, vom Nichtwissen als Bedingung für Entdeckung. Der Irrtum selbst wird zur eigentlichen Entdeckung. Erfahrene Reisende wie Carmen Rohrbach planen ihre Expeditionen bewusst und mit klaren Zielen. Und doch wissen auch sie, die nachhaltigsten Erlebnisse entstehen oft genau dann, wenn man ein Stück Kontrolle abgibt und sich dem Zufall überlässt.
Ich war in Ägypten. Wie viele wollte ich gerne mal die Pyramiden sehen. Und der Fahrer, den ich da angeheuert hatte, der hatte Motorschaden. Sein Auto ging nicht weiter und er musste sich abschleppen lassen. Und ich bin dann so weiter gelaufen, wollte wieder zurücklaufen und bin auf einem Markt gelandet. Und ich sah einen Esel, der irgendwie mich angesprochen hat. Also da war gleich ein Bezug da. Und der habe ich gefragt, was ist mit denen? Ja, der wird jetzt an den Schlachter verkauft. Und habe ich den Esel gekauft. Habe ihn dann Adon genannt und bin mit diesem Esel den Nil entlang gelaufen, was man sonst gar nicht kann, weil man muss ja dort ein Auto mieten, mit Bussen fahren, wird auch kontrolliert. Und ich hatte mir dann so ein Kleid dort auf dem Markt gekauft, so ein einheimisches Gewand, und bin auf der anderen Seite des Nils, wo gar nicht die Landstraße ist, wo die Autos fahren. So war das ein ganz anderes, wie eine Einheimische, bin ich mit dem Esel durch Ägypten gewandert.
und auch Erwin Kreutz wanderte irgendwann durch Bangor wie ein Einheimischer. Seine Geschichte zeigt die Möglichkeiten und die Poesie der Verirrung, der ungeplanten Reise. Aber wie sieht so etwas heute aus? In einer Zeit, in der Reisen scheinbar lückenlos planbar sind, wo wir jeden Ort schon vorher auf Google Maps sehen, Bewertungen lesen, Bilder vergleichen und Navigations-Apps jeden Schritt vorgeben. Bleibt da überhaupt noch Platz für echte Überraschung, Irrtum oder Entdeckung? Heute sind wir umgeben von Bildern. Oft entsteht schon vor der Reise das Gefühl, einen Ort zu kennen, noch bevor wir ihn betreten haben. Auf YouTube führen Reisende durch Städte. In sozialen Medien und Reiseblogs werden die schönsten Motive, die coolsten Bars und die angeblich verborgensten Winkel gezeigt, bewertet, erklärt. Und so können Orte sich noch vor der Abreise auserzählt anfühlen. Wäre es also nicht am besten, vorab so wenig wie möglich zu wissen? Geht das überhaupt?
Wir sind sozusagen von einer Wolke von Reisewissen umgeben. Das kommt zum Teil von uns selbst, zum Teil von Freunden, zum Teil von den Büchern, von den Medien, die wir konsumiert haben. Aber vor allem davon, dass Reisen in den letzten 100 Jahren billiger und schneller und selbstverständlicher geworden ist für wohlhabende Westeuropäer in einem Ausmaß, das sich vor 200 Jahren niemand vorstellen konnte.
Dadurch, dass man heute so viele schon weiß, die Erde ist immer noch groß genug, aber durch die Technik, gerade durch die Filme, durch die Fotografien, hat man alles schon, also meint man alles schon gesehen zu haben. Wenn man sich da zu viel auch vorher schon in der Reisevorbereitung, gerade optisch was nimmt, dann nimmt man sich meiner Meinung nach sehr viel weg. Also ich glaube, da ist eine Abstumpfung dann da.
Oktoberfest in Bangor. Mittendrin Erwin Kreutz. Er ist Ehrengast der Veranstaltung. Der echte Bayer und Bierbrauer sitzt schunkelnd zwischen seinen neuen amerikanischen Freunden auf der Bierbank beim Original German Beer Fest. Das muss doch der Höhepunkt seiner Schelmenreise sein. Oder? Ist es nicht. Die Geschichte von Erwin Kreutz ist längst keine Lokalschnurre mehr. Sie begeistert ganz Amerika. Stories erscheinen in der Los Angeles Times, im People Magazine und bei der Associated Press. Selbst in der populären Tonight Show witzelt Jimmy Carson über den Glücksritter aus Adelsried. Und auch in Deutschland berichten Spiegel, Stern und die Abendzeitung über den San Francisco-Touristen, der nicht nach San Francisco fand. Ja, und dann mischt sich sogar San Francisco selbst in die Geschichte ein. Die Stadt lädt Erwin Kreutz ein. Erwin Kreutz wird empfangen wie ein richtiger Promi. San Franciscos Bürgermeister George Moscone überreicht ihm feierlich den Schlüssel zur Stadt. Natürlich geht es zwischen Bürgermeister und Bierbrauer auch um Bier. Als Erwin verrät, dass er durchschnittlich 17 Halbe am Tag trinkt, entgegnet Moscone: That beats me. Frei ins Bayerische übersetzt: Lecco mio. Danach geht es nach Chinatown. Eines, das aus mehr als drei chinesischen Restaurants besteht. Die Wong Association, eine traditionsreiche chinesisch-amerikanische Familienorganisation, die Einwanderer mit dem Namen Wong unterstützt, nimmt auch den deutschen Ehrengast auf. Er bekommt dort feierlich einen symbolischen chinesischen Namen. Erwin Kreutz Wong. Und da ist natürlich auch endlich die Golden Gate Bridge. Erwin steht davor, sieht sie zum ersten Mal in echt. Sein Symbol für Amerika, das er bisher nur aus Filmen und Fotos kannte und das er in Bangor einfach nicht finden konnte. Und dann? Dann geht's wieder heim. Zurück nach Bayern, nach Adelsried. Die 4 Wochen sind vorbei. Der Abschied fällt Erwin schwer. In nur 4 Wochen hat er, so scheint es, unzählige neue Freunde gefunden. Darunter fast die ganze Einwohnerschaft von Bangor. Erwin steht auf dem Rollfeld. Auf seinem Kopf sitzt ein großer weißer Cowboyhut. Ein Souvenir vom Rodeo. Um seinen Hals hängt ein überdimensionierter Gepäckanhänger mit der Aufschrift »Please let me off in Frankfurt«. Bitte in Frankfurt aussteigen lassen. Bevor Erwin in das Flugzeug steigt, hatte für die Stadt Bangor noch eine letzte Botschaft.
If Kennedy can say I'm a Berliner, then I say I'm a Bangorer.
Und dann ist der Bangor Erwin Kreutz Wong wieder zurück in Adelsried. Dort gehen die Festivitäten nahtlos weiter. Die Nachbargemeinde Bonstetten feiert die triumphale Rückkehr des Ehrenhäuptlings der Penobscot-Indianer nämlich im ganz großen Stil. Der Spiegel berichtet in seiner November-Ausgabe sogar davon.
Blasmusik gab es, eine Straßen- und eine Wanderwegbenennung nach Erwin und Freibier in Strömen. Was war das schon für Erwin, den Erlebnisreichen? I am a Bangorer, hatte er allen kundgetan. Später dann schlief er am Zechtisch im Rathaus zu Bonstetten ein.
Und dann tut Erwin Kreutz wieder das, was er neben Bier trinken am besten kann. Bier brauen. Seine Brauerei aber will ihn als prominentes Aushängeschild präsentieren. Erwin Kreutz wird plötzlich zur Marke. In Bayern und den USA. Und genau deswegen bekommt er knapp ein Jahr später auch eine Einladung aus Amerika. Eine Versicherungsgesellschaft möchte ihn als Ehrengast zur Eröffnung eines großen Einkaufszentrums einladen. Er soll dort feierlich das Band durchschneiden. Erwin stimmt natürlich sofort zu. Es geht zurück nach Bangor, zurück in die USA. Seine Heldenreise, sie geht weiter.
Reisen zum reinen Vergnügen ist ein vergleichsweise junges Phänomen und schon immer auch ein soziales Privileg.
Das können nur relativ wenig Leute machen. Und die sorgen dafür, dass alle anderen es mitkriegen. Und die wollen Erlösung. Die wollen an einen Ort, zuerst ins Heilige Land, dann nach Rom, dann nach San Francisco, wo ihr Leben anders wird und wo sie etwas berühren können, was ihr Leben dann verändert. Das heißt, das ist die Reise als Befreiung.
Reisen sind unermüdliche Jagden nach Magic Moments, die in der Ekstase der Fernbefreiung wie Schmetterlinge wild und unstet um einen herumflattern. Es gilt, so viele davon zu sammeln wie möglich. Natürlich immer mit uns als zentraler Hauptfigur.
Wir glauben beim Reisen an einen letztendlich literarischen Plot von Erlösung, den wir einfach selber finanzieren müssen. Und dann sind wir der Produzent, der Regisseur und der Hauptdarsteller eines Films, der im eigenen Kopf läuft. Deswegen auch die große Rolle von magischen Orten, die aus den Filmen, aus den Fotobänden bekannt sind und die man dann selber noch einmal sehen will.
Ob wir wollen oder nicht, wir folgen auf jeder touristischen Reise einem Reiseskript, das es schon gibt und das schon unzählige Male vor uns von anderen Reisenden verfilmt wurde. Egal wie vermeintlich individuell wir unsere Reisen gestalten wollen, es ist stets nur ein Remake vom Remake vom Remake.
Wir reisen nie als Erste irgendwohin. Wir haben ein Skript im Kopf. Und sogar der Entdecker, der als Erster irgendwo hinreist, ist ja selber eine heroische literarische Figur des 18. und 19. Jahrhunderts.
Wer ein anschauliches Beispiel dafür sucht, wie sehr Menschen Reiseskripten und Bildergeschichten folgen, muss nur nach Bayern schauen. 2024 zählte man rund 40 Millionen Gäste und über 100 Millionen Übernachtungen. Ein historischer Höchststand. Für Touristen aus Europa, den USA und zunehmend Asien ist Bayern mit seinen ikonischen Landschaften und pittoresken Bauwerken eine Projektionsfläche vorgefertigter Bilderwelten geworden. Viele reisen nicht nach Neuschwanstein, um ein Schloss zu sehen, sondern um das Schloss zu erleben, das sie aus Filmen, Fotobänden und Popkultur bereits zu kennen glauben. Oder der Königssee. In der Hochsaison wird er täglich von mehreren tausend Menschen heimgesucht.
Und das ist so, seitdem es die billige Vervielfältigung im Druck gibt und seitdem es die wunderbare Erfindung der Ansichtskarte gibt, erfunden von einem österreichischen Hofrat 1896, die das Reisen schon um die Jahrhundertwende und in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg komplett umgekrempelt hat. Die Leute haben Milliarden von Ansichtskarten verschickt. Das sind die Social Media der Nuller und 20er Jahre. Und deswegen kann man diese Ansichtskarten heute in beliebiger Anzahl auf jedem Flohmarkt finden. Und auf allen ist der Königssee drauf.
Heute übernimmt das Digitale. Hashtags, Influencer-Beiträge, virale Bilder. Der klassische Reiseführer hat ausgedient. Plattformen wie Instagram und TikTok sind jetzt die zentralen Inspirationsquellen für Reisende. Orte sollen nicht nur erlebt, sondern fotografiert, geteilt und bestätigt werden. Man weiß, was man sehen soll. Man weiß, wie es aussehen muss. Und man weiß sogar, wie man selbst darin auszusehen hat. Aber dann gab es da ja noch diesen einen Reisenden, dem genau das fehlte. Erwin Kreutz. Sein ursprüngliches Reiseskript hatte er bei einem Zwischenstopp versehentlich im Flugzeug liegen lassen. Und statt im visuell überfrachteten Sehnsuchtsort San Francisco landete er plötzlich in Bangor. Damit war er einer der wenigen Reisenden, der ohne Drehbuch auf der falschen Bühne stand. Und genau deswegen lieferte er die Reiseperformance seines Lebens. Zumindest beim ersten Mal.
Als Erwin die Bühne betritt, schlägt ihm eine Woge tosenden Applauses entgegen. Er ist endlich zurück. In Bangor. Und jetzt ist er Ehrengast bei der Eröffnung eines neuen Einkaufszentrums. Der Bangor Mall. Für die Stadt ist das ein Großereignis. Politiker halten Reden, eine Kapelle der University of Maine spielt und der Kongressabgeordnete William Cohen hält die Festansprache. So einen gigantischen Konsumtempel hat Erwin Kreutz noch nie betreten. Über 60 Geschäfte unter einem Dach. Riesige Parkplätze, grelle Leuchtreklamen, Rolltreppen, Fastfoodstände. Daheim in Adelsried haben sie so etwas nicht. Vor dem Eingang ist ein rotes Band aufgespannt. Daneben steht die Miss Maine 1978. Kameras klicken, Menschen drängen sich nach vorne und jetzt sollen die Schönheitskönigin und er, der Bierbrauer aus Bayern, die Mall feierlich eröffnen. Die beiden bekommen eine übergroße Schere überreicht. Miss Maine lächelt. Erwin Kreutz lächelt. Sie heben die Schere und schneiden das Band durch. Erwins zweiter USA-Trip wird zu einer nahtlosen Fortsetzung seiner ersten Reise. Der Presserummel ist auch diesmal riesig. Der gut gelaunte Bayer wird in Bangor als regelrechte Kultfigur hofiert. Er lernt mehr von den USA kennen. Besuche in Boston, Ausflüge zum Grand Canyon, immer begleitet von seinen Freunden Gertrude und Kenneth Romine. Zurück in Adelsried aber warten schlechte Nachrichten auf Erwin Kreutz. Sein Arbeitgeber ist stinksauer. Während in der Brauerei wegen der Wiesen alles auf Anschlag lief, ist Erwin Kreutz trotzdem noch einmal in die USA geflogen. Außerdem sollte er doch Werbeträger für die Brauerei hier sein. Und nicht für irgendwelche komischen, amerikanischen Einkaufszentren. Erwin Kreutz sieht das völlig anders. Wenn er schon das Maskottchen spielen soll, dann bitte gegen Bezahlung. Sein Chef reagiert darauf gar nicht gut. Und als Erwin dann auch noch in einem Interview erzählt, dass er manchmal gerne Bier anderer Brauereien trinkt, eskaliert der Streit endgültig. Erwin wird gefeuert. Der bekannteste Bierbrauer von Adelsried steht nach 9,5 Jahren plötzlich ohne Arbeit da. Erwin ist niedergeschlagen, wütend, enttäuscht. Und er vermisst die Freundlichkeit der Amerikaner. Sollen ihn die Adelsrieder hier doch gerne haben? Erwin fasst einen Plan. Er muss zurück in die USA. Und diesmal will er dort auch bleiben. Für immer. Am 24. Februar 1979 kehrt Erwin ein drittes Mal nach Bangor zurück. Diesmal hat er den Flug selbst bezahlt. Bangor ist noch Bangor. Seine Freunde sind da, das Restaurant Old Rose, sein Lieblingspub. Alles noch wie beim letzten Mal. Etwas aber hat sich verändert. Keine Einladungen, PR-Aktionen oder Großveranstaltungen. Er ist jetzt einfach nur das, was er bei seiner ersten Reise eigentlich auch nur sein wollte. Ein Tourist. Das aber ist ein Problem. Denn Erwin Kreutz will jetzt kein Tourist mehr sein. Er will Amerikaner werden. Ein Bangor. Und dafür braucht man vor allem eines. Einen Job. Kein Problem für eine lokale Berühmtheit. Doch. Er erhält nur ein einziges Jobangebot. Als Hausmeister. In genau dem Einkaufszentrum, das er noch vor wenigen Monaten als bejubelter Ehrengast eröffnet hat. Erwin lehnt das Angebot ab. Das entspricht nun wirklich nicht seinen Vorstellungen. Und so gibt Erwin am Ende auf. Am 17. März, nach 3 Wochen in Bangor, steigt er wieder in ein Flugzeug. Zurück nach Deutschland. Zurück nach Bayern, nach Adelsried. Zum Abschied gibt Erwin der Zeitung Bangor Daily News noch ein letztes Interview. Er sei nicht verbittert, sondern dankbar für die Freundlichkeit der Menschen und das Jobangebot, das man ihm gemacht habe. Aber diese dritte Reise nach Bangor sei ein Fehler gewesen. Erwin Kreutz sollte danach nie wieder dorthin oder in die USA zurückkehren.
Er ist natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich dort, wo er in Amerika zur Medienberühmtheit geworden ist, nicht mehr in der Lage, die Konsequenzen seiner eigenen Handlungen und das Echo darauf abzuschätzen. Das heißt, er ist immer die Figur in der Erzählung anderer Leute. Als der reine, treuherzige Deutsche, der eine exotische Erscheinung ist und nicht zuletzt, weil er Bierfacharbeiter ist, in das amerikanische Bild von den Deutschen, dass die nämlich gutes Bier machen, hervorragend hineinpasst. Und daran kann er gar nichts ändern, ob er will oder nicht. Das ist ein Teil der wirklichkeitsverändernden Kraft von Medien und medialen Erzählungen. Und die kann man an Erwin Kreutz eigentlich ganz schön sehen.
Wahrscheinlich werden wir nirgends so intensiv mit der Flüchtigkeit von Momenten konfrontiert wie beim Reisen. Die Einzigartigkeit einer Reise ist schön und traurig zugleich. Die bittersüße Melancholie des Erlebens und Vergehens außergewöhnlicher Momente, sie gehört zur Essenz des Reisens. Genau wie die Erkenntnis, dass sich nichts davon jemals wiederholen lassen wird. Das weiß auch Carmen Rohrbach, die seit vielen Jahrzehnten als Reiseschriftstellerin unterwegs ist.
Etwas wiederholen, was großartig war, da habe ich das Gefühl oder auch die Vermutung oder den Verdacht, es wird dann nur schwächer. Wenn ich etwas erlebt habe, wo ich ganz intensiv da war, dann kann es nie wieder so werden. Einmal und nie wieder so.
Der Zauber, der auf meinen eigenen alten Fotos drauf ist, der lässt sich so nicht wieder einfangen. Und das liegt nicht daran, dass sich die Orte so sehr verändert haben. Das tun sie auch. Aber es liegt ja vor allem daran, dass ich eine andere Person bin. Und in den Zustand meiner damaligen erfüllten Wünsche nicht mehr hineinkommen, weil der Wunsch ja in Erfüllung gegangen ist. An Orte, wo Wünsche nicht in Erfüllung gegangen sind, sondern wo es mir richtig schlecht ging, fahre ich normalerweise nicht wieder hin, obwohl das vielleicht die vielversprechendere Strategie ist.
Vielleicht gehört eine gewisse Melancholie zwangsläufig zum Reisen. Die erste Reise an einen Ort verändert vielleicht den Reisenden, nicht aber die bereiste Welt. Der Reisende erlebt sich dort in neuen Rollen, als Entdecker, als Prominenter, als gefeierter, Verirrter. Aber diese Rollen können an einem Ort nur für eine bestimmte Zeit ausgefüllt werden. In der Wiederholung wird das Erlebte unweigerlich vom übermächtigen Schatten der Erinnerung überlagert, in der alles anders, frischer, besser war. Eben einmalig.
Dann war ich jedes Mal traurig und dachte, oh, schade, das war jetzt, das ist für immer vorbei. Und damit kann man nicht umgehen, das muss man verkraften, einfach. So ist das Leben. Und ja, selbst wenn man sich Bilder anschaut, wie man das selber dort aussah, mit den zusammen, da gibt's viele Bilder von mir mit den Jemenitinnen oder mit den Mongolen, wo ich da auf dem Pferd sitze. Wenn ich das Bild sehe, denke ich, so war's. Und das ist dann vielleicht ein gewisser Trost.
Was macht das Reisen mit uns? Es kann uns mutiger machen, offener, experimentierfreudiger. Reisen schaffen Geschichten über uns. Geschichten, die wir in uns tragen, weitergeben und die unser Selbstbild prägen. Das gilt für die gelungenen Reisen, die uns im Nachhinein mit wohliger Sehnsucht erfüllen, aber es gilt auch für die Reisen, in denen wir an den Umständen scheitern. Die Philosophin Eva Schürmann sieht auch in ihnen einen Wert.
Narrative sind nicht nur sozusagen äußere Formen, mit denen wir uns irgendwie einen Reim drauf machen, was uns widerfährt oder so, sondern sind wirkliche Gestaltungsvorgänge, mit denen wir das, was uns widerfährt, verarbeiten, aber auch einkleiden. Und dann, das wäre das existenzphilosophisch Bedeutsame daran, glaube ich, mit denen eine Version finden, mit der wir leben können. Max Frisch hat das sehr schön formuliert, als er, ich glaube, im Roman Gantenbein sagte, die Geschichten, die man für sein Leben hält. Also, dass wir zu Versionen kommen müssen, Deutungsperspektiven und Geschichten, mit denen wir leben wollen und können.
Wie die Geschichte von Erwin Kreutz nach seiner letzten USA-Reise weiterging, darüber ist leider nur wenig bekannt. Er lebte wohl weiterhin in Adelsried, als ewiger Junggeselle. Und er hielt noch lange an seinem kleinen Stück in Maine fest, das ihm einst geschenkt worden war, und zahlte jedes Jahr dafür brav die Grundsteuer. Vielleicht war es der Versuch, so ein greifbares Stück jener amerikanischen Reisegeschichte zu bewahren, die sich immer mehr im Nebel der ferner werdenden Erinnerungen verflüchtigte. In den letzten Jahren seines Lebens setzte dann die Demenz ein. Und Erwin zog in ein Pflegeheim in Peiting. Vieles aus seinem Leben verschwand nun aus seinem Gedächtnis. Nicht aber die Erinnerungen an seine Reisen. Immer wieder soll er sein Fotoalbum mit Bildern aus den USA zur Hand genommen haben. Und jedes Mal, wenn er die Seiten durchblätterte, musste er lächeln. Wegen der Menschen, der Begegnungen, der unglaublichen Momente. Und wegen Bangor. Dem Ort, an den er eigentlich nie wollte und den er dann nie mehr vergaß. Bis zum Schluss. Der legendäre Reisende Erwin Kreutz starb im Jahr 2010 im Alter von 83 Jahren. Daheim in Bayern.
Ab in die Irre. Erwin Kreutz und die Kunst des Umwegs. Das war ein bayerisches Feuilleton von Ralf Glander. Es sprachen Maren Ulrich, Stefan Wilkening und Thomas Koppelt. Ton und Technik Robin Ault. Redaktion und Regie Michael Zahmetzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2026.